Mein Name ist Rolf Krohn, ich bin praktischer Arzt und Homöopath.
Bitte verlassen Sie unverzüglich diesen Bereich.
Haben Sie eine Maske dabei? Bitte anziehen, ansonsten den Platz verlassen.
Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei.
In meinem Umkreis sind 9 Leute nach der Impfung an einem einzigen Tag verstorben im Seniorenheim.
Die Ärzte, die jetzt impfen, die werden sich alle noch verantworten müssen. Und spätestens vor Gott.
Wir haben hier kein Killer-Virus. Wir haben hier keine medizinische Pandemie, sondern eine kriminelle
Pandemie. Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften.
Jetzt wirklich konsequent gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner mal etwas unternehmen.
Wir haben noch eine Demokratie zu verteidigen.
Herr Dr. Krohn? Sie wurden unter Androhung von 3 bis 5 Jahren Haft, weiters 3 Jahren Berufsverbot und hoher Geldstrafen vor Gericht gestellt. Was hat man Ihnen damals vorgeworfen?
Es ging letztlich um das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. So ist der Terminus, der juristische Terminus dafür. Wir haben Maskenatteste ausgestellt. Also wir, ich sage jetzt wir, weil wir viele Ärzte sind in Deutschland, die Maskenatteste ausgestellt haben, weil so war ja die Vorgabe. Es hieß, die persönliche Glaubhaftmachung kann eben gebraucht werden, um sich von der Maske zu befreien, explizit oder insbesondere durch ein ärztliches Attest. Zudem hatten wir ja auch noch die Telemedizin. Ja, es war also eigentlich überhaupt nicht irgendwo, dass man darüber nachgedacht hat. Ein Maskenattest stellt man einfach aus, weil es ist wie: ich brauche eine Bescheinigung, dass ich kein Whisky trinken darf oder mir nicht mit dem Hammer auf den Kopf hauen darf, weil das ist ungesund, das macht Schäden und folglich, ich kannte die Schädlichkeit der Masken. Ich habe hier einige Lackierer schon behandelt, die eben auch wegen Arbeitsschutzrecht mit ihren Arbeitgebern prozessiert haben, wie lange sie die Maske tragen dürfen, die Feinstaubmaske. Deswegen kannte ich mich damit auch aus. Ja? Und es war ja auch am Anfang allgemein Wissen, dass Maskentragen nichts schützt vor Viren. Stand ja sogar auf den Packungsbeilagen bis Mai 21 drauf. Also was will man da falsch machen, als Arzt einen Attest auszustellen, dass das Masketragen der Gesundheit schaden kann? Das haben die aber letztlich nur so inszeniert, dass wir damit die Ärzte selektieren konnten, die sich eben auf die Seite der Patienten stellten und nicht im Regime, in diesem Ding mitschwimmen. Und so hat man halt selektiert. Ja? Die Ärzte, die Maskenatteste ausgestellt haben, die hat man dann dingfest machen können, indem man zum Beispiel Masken befreite. Vor allen Dingen waren ja diese Menschen, die zur Maske gezwungen worden sind, ja auch viel auf der Straße. Die haben dagegen protestiert, weil das ist, kann ja nicht sein, wenn es auf der Packung draufsteht, schützt nicht vor Viren. Wieso muss ich dann sowas tragen? Und am Anfang waren ja auch noch Schals und Tücher erlaubt. Also da ist der Infektionsschutz gleich völlig Banane, wie man das so im Umgangsdeutsch sagt. Also völlig sinnentleert, sich mit einem Kartoffelsack oder mit einem Schal vor Viren schützen zu wollen. Aber du wurdest halt drangsaliert, ja? Gerade jetzt, wenn du mit dem Zug unterwegs warst oder in den Supermarkt wolltest oder auch Arztbesuche machen wolltest. Das war ein Ding, das ging nicht mehr. Ja? Und diese Menschen haben halt demonstriert und damit wurden sie halt dann auch katalogisiert und auch die Ärzte, die dann das Attest ausgestellt haben, wurden katalogisiert. Und so wurde eben beim Justizministerium und beim Kultusministerium eine Liste angefertigt von Ärzten. Wenn 2, 3, 4 Maskenatteste auftauchten von eben diesem einen Arzt, vor allem wenn der dann auch noch die Unverschämtheit besessen hat, auf Demos zu reden, also sprich Aufklärungsarbeit zu machen, dann waren diese Ärzte im Fokus. Und diese Liste wurde sukzessive abgearbeitet und auch immer noch leider, dass Ärzte eben zu Straftätern mutieren, die sich ihr Leben lang, 30, 40, 50 Jahre lang, um das Wohl der Menschen gekümmert haben, nicht? Die wurden jetzt plötzlich zu Straftätern. Und das ist etwas, was ja auch durch die Presse so breit getreten worden ist. Ja? Wir wurden also in einer Tour diffamiert und kriminalisiert. Und also das ging wirklich dahin, dass wir schlimmer behandelt worden sind, stellenweise. Also ich sage jetzt wir Ärzte, weil, wie gesagt, es ist ja eine lange Liste, dass wir Ärzte einfach behandelt worden sind wie Schwerstterroristen, ja, das mit Haustüren aufsprengen und die Ärzte auf den Boden schmeißen und vor ihren Kindern quasi die Handschellen auf den Rücken zusammenbinden. Ja, das ist so das Ding, weil ich eben nach Paragraph 278 der Strafgesetzordnung oder wie das heißt, unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben soll.
Also Maskenbefreiungsatteste.
Ja, nur ist ein Attest ja eigentlich kein Gesundheitszeugnis. Ich habe in meiner Berufslaufbahn im Krankenhaus Gesundheitszeugnisse ausstellen müssen. Das ist ein Dossier, wo alles drinsteht, von Geburt an, wie viel du wiegst, was du für Medikamente nimmst, wie viele Kinder du geboren hast, wie viele Operationen du hattest, wie die Prognose auch ist, ob noch eine Operation geplant ist oder diese Therapie noch angedacht ist. Das heißt, es sind Dossiers, die waren 20, 30 bis 100 Seiten dick, je nach Alter des Patienten und Werdegang des Patienten. Das hat mit diesen Attesten ja überhaupt nichts zu tun. Ja.
Was war für Sie persönlich der Grund dafür, dass Sie sich während der Corona-Zeit gegen die Maßnahmen gestellt haben?
Naja, weil diese Maßnahmen für mich gegen die Menschlichkeit gingen und gegen jeden Sachverstand. Ja, wir Ärzte haben ja doch einen medizinischen Sachverstand und wir wissen von den Infektionswegen. Wir kannten auch schon alte Pandemien, die man ja ausgerufen hat, Vogelgrippe, BSE und hast du nicht gesehen, MERS und SARS. Das heißt, wir haben auch einen gewissen Erfahrungsschatz. Und vor allen Dingen aber, was wir haben, ist arbeitsmedizinische Kenntnisse. Ja? Wir wissen von der Virengröße, wir wissen von den Porengrößen der Maske. Und wenn Maske nicht schaden würde, vor allen Dingen diese Feinstaubmasken FFP2, dann hätten wir auch keine arbeitsmedizinischen Vorschriften dazu. Ja? Es war ja nach diesen Verordnungen, vor allen Dingen als dann auf die FFP2-Maskenpflicht ging, das war, glaube ich, Ende April 2021, dass wir hier auf die FFP2-Maske gehen, ist eine Feinstaubmaske, wo wir auch wissen, die schützt nicht vor Viren. Ja, das stand ja, wie gesagt, auch auf der Packung drauf. Aber du hast halt ständig ein Rückschnaufen von CO2 und du atmest auch Partikeln ein. Da gibt es jetzt auch Studien, was man alles aus den Lungen von den Menschen herausholt an Mikroplastikfasern, toxikologischen Substanzen, da sind ja Chemikalien auch drin, die hochgradig krebserregend sind. Und diese Masken sollten jetzt 8-10 Stunden lang getragen werden, vor allen Dingen die Kinder.
Genau, das wollte ich gerade erwähnen. Also das, für die Kinder war das ja noch viel schlimmer und viel schädlicher, weil sie ja auch viel, viel stärkere Rückatmung haben. Und also da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Unrecht passiert. Zur nächsten Frage bei Ihnen hat ja eine Razzia stattgefunden in Ihren Privaträumen und auch in der Praxis. Wie fühlt man sich da als Arzt, der ja seinem hippokratischen Eid folgt, wirklich nur das Beste für die Menschen will? Verliert man da nicht komplett das Vertrauen in den Staat?
Ja, tatsächlich vor allen Dingen auch in die Polizei, die ja doch eigentlich dein Freund und Helfer ist. Und ich hatte am 13.01.2021 eine Razzia hier im Haus, wo ich mir gedacht habe, wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Die hätten ja auch einfach anrufen können und sagen können, wir brauchen die Unterlagen, die müssen sie uns jetzt zur Verfügung stellen aus rechtlicher Sicht, weil sonst drohen ihnen. Dann hätte ich denen die Unterlagen ja auch zur Verfügung gestellt. Ja, ich meine, wir haben ja auch Schweigepflicht den Patienten gegenüber. Ich hätte sagen müssen, ja, der war bei mir in der Praxis oder der war nicht bei mir in der Praxis. Wozu auch muss der in meine Praxis kommen, damit ich einen Attest ausstelle? Weil ich weiß ja von der Schädlichkeit der Maske, da muss niemand krank sein. Sie schadet auch Gesunden. Also was will ich an einem Gesunden untersuchen? Das habe ich nie zum Hehl gemacht. Ja? Ein Gesunder, der eine Flasche Whisky trinkt, der kriegt Beschwerden. Ein Mensch, der Maske 8 Stunden trägt, vor allem Kinder, Die kriegen Beschwerden. Die haben Übelkeit, Konzentrationsstörung, Schwindel, bis hin zu Ohnmachtsanfällen, Krampfanfällen und so weiter, was wir nicht alles gesehen haben. Herpes bis in die Nasennebenhöhlen rauf. Ich habe eine Kassiererin gesehen, die hatte, wenn sie die Maske abgesetzt hat, da wo die Maske überall war, hatte die überall Ausschlag. Ja, bakteriellen Ausschlag, wo das Eiter ihr quasi aus dem Gesicht getropft ist. Das sahst du nicht, wenn sie die Maske aufbehalten hat, aber das hat es natürlich immer nur noch verschlimmert. Ja, aber eben vor allen Dingen, weil es auch Gesunde sind, die unter Maske leiden. Es reicht mir doch, wenn mir jemand sagt, wenn ich Maske trage, kriege ich Kopfschmerzen, dann weiß ich, ja, weil du da zu viel CO2 zurückschnaufst. Und das führt zu einer Hyperkapnie. Und die Hyperkapnie kann bis zum Tode führen. Und es steht ja sogar auf der Packungsbeilage der Masken drauf, kann bei unsachgemäßer Anwendung sogar bis zum Tode führen. Ja? Und hier gab es eine Verordnung und hier gab es eine Ausnahme, insbesondere durch ein ärztliches Attest. Also wo ist da für mich die Straftat? Ich habe ja auch nichts Falsches ausgestellt. Ich habe attestiert, Maske tragen kann zu gesundheitlichen Folgen führen. Deswegen empfehlen wir gerade Ihnen als Patient mit Asthma oder sonstigen COPD oder anderen Beschwerden, die Maske nicht zu tragen oder nicht dauerhaft zu tragen. Mhm. Da ist ja nichts Falsches dran. Ja? Jetzt gibt es ja auch einen Gerichtsbeschluss vom Oberverwaltungsgericht in München oder Oberstes Landesgericht in München, dass jetzt den Gebrauch eines unrichtigen Zeugnisses ja überhaupt nicht gibt, weil erstens, woher will der Patient wissen, ob das Attest, was der Arzt mir da ausstellte, richtig ist oder nicht? Zum einen, weil der hat ja meinen Namen richtig geschrieben, das Datum passt, die Diagnosen mussten ja auch erst später drauf geschrieben werden. Und es steht drauf, Maske kann ihrer Gesundheit schaden. Da ist also gar nichts Falsches dabei. Ja, also da gibt es jetzt Gerichtsbeschlüsse, die die Patienten zumindest mit dem Gebrauch, das ist Paragraph 279, eben da freisprechen. Es gibt gar keine unrichtigen Gesundheitszeugnisse. Der Dreh- und Angelpunkt, wo sie uns Ärzte jetzt halt erwischen, das liegt an diesem Gerichtsbeschluss von 1940 aus einem Dirnenurteil. Und zwar gab es damals in der Nachkriegszeit sehr hohe Geschlechtskrankheiten. Und um die einzudämmen, wurden Ärzte wie auch Prostituierte verpflichtet, regelmäßige Untersuchungen zu machen. Ärzte haben Verträge unterschrieben. Sie dürfen nur ein Zeugnis ausstellen, dass die Frau frei ist von ansteckenden Infektionskrankheiten, also Geschlechtskrankheiten, wenn sie sie untersucht haben. Das heißt, die Ärzte haben einen Vertrag unterschrieben. Und da gab es eben einen Arzt, der wurde vertragsbrüchig. Der hat diesen Vertrag eben nicht eingehalten. Er hat einen Attest ausgestellt, ohne diese Prostituierte untersucht zu haben. Er hat sich also strafbar gemacht, weil er einen Vertragsbruch begangen hat. Und anhand dieses Verfahrens damals, dieses Gerichtsurteil, das ist der ganze Dreh- und Angelpunkt, wo sie versuchen, uns Ärzte zu kriegen. Nämlich das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse wird so definiert, dass es dann falsch ist, wenn wir keine Untersuchung gemacht haben. Ist ja aber doch irgendwie schwierig, weil wie will ich jetzt Kopfschmerzen untersuchen? Ja, es gibt kein Messtool, was mir jetzt Kopfschmerzen bestätigt zum einen.
Oder ja. Übelkeit.
Übelkeit, ja, Schwangerschaftsübelkeit, ja, oder auch Panikattacken. Mhm. Wie viele Menschen Panik, ich kann auch keine Maske tragen, ich kriege Panik, wenn ich keine Luft bekomme, ja. Also wie will man Menschen jetzt da bemessen oder beurteilen, was soll ich an medizinischen Untersuchungen machen, um klar zu definieren, ja, der hat Panikattacken. Der ist als Kind vergewaltigt worden oder als junge Frau, die kann nichts im Gesicht vertragen. Nicht? Also schon allein das ist ja pervers, sowas als Grundlage für das Ausstellen eines Attestes zur Grundlage zu nehmen.
Ja. Nun sind Sie ja auch zu einer Geldstrafe von um die 10.000 Euro verurteilt worden. Was macht das mit Ihnen?
Das ist ja noch die geringste Strafe, nicht? Die größte Strafe ist ja die, dass wir Haftstrafen angedroht bekommen, zwischen 3 bis 5 Jahren. Die schweben ja auch immer noch wie ein Damoklesschwert über mir. Und auch das Berufsverbot, was eben den Ärzten verhängt wurde, 3 Jahre Berufsverbot. Und eben die 10.000 Euro Geldstrafe sind ja bei mir Kleckerkram, weil ich ja seit 3 Jahren im Krankenstand bin und berufsunfähig bin. Nach dieser Razzia bin ich berufsunfähig geworden. Und weil ich eben kein Geld mehr verdiene und letztlich auf dem Geldbeutel meiner Frau lebe oder von auch Zuwendungen von Patienten oder so, haben die halt ganz niedrige Tagessatzhöhen angesetzt. Deswegen eine so geringe Geldstrafe. Mhm. Meine Konten sind aber nach wie vor gepfändet mit irrsinnigen Pfändungssummen, so lange bis das Verfahren abgeschlossen ist. die eine Bank hat mir gekündigt. Ich hatte 15 Monate komplett alle Konten gepfändet. Das tat weh. Das tat richtig weh. Wenn du nicht einmal deine Telefonrechnung, deine Krankenversicherung, deine Mietzahlungen oder wie sagt man, Kredite, deine Darlehen abzahlen hast können, nicht einmal das BAföG für meine Kinder ist rausgegangen und so weiter und so fort. Also das tut richtig weh, die Kontenpfändungen und vor allen Dingen aber auch, was die Presse letztlich draus macht. Ja, die haben hier ein Foto in die Zeitung gesetzt, wo eine lange Schlange von Polizisten blaue Kübel rausgetragen haben sollen. Ja, und es wurde massenhaft Beweismaterial sichergestellt. Die haben mir halt meine zwei Praxiscomputer mitgehen lassen. Sie haben mich in meinem Wartezimmer gesperrt, obwohl ich eigentlich bei jedem Zimmer, wo sie durchsucht haben, hätte dabei sein dürfen. Nicht? Ich durfte keinen Zeugen anrufen. Also hier ist so viel im Argen gelaufen, was völlig überverhältnismäßig war. Und ja, die Richterin in Landsberg, die Frau Prechtl, ich sage jetzt einfach ihren Namen, weil sie muss sich für das auch verantworten, was sie da gemacht hat. Sie hat mich trotz meines Plädoyers, was sehr umfassend war, auch auf die Rechtsgrundlage hingewiesen, hat sie mich trotzdem schuldig gesprochen. Zu einem Jahr und 9 Monate Haftstrafe auf Bewährung. Das heißt, ich bin dann 3 Jahre in einer Situation, dass ich nirgends mehr einen Pups machen darf. Ja, ich habe ja immer wieder hier so Widersacher, sagt man. Ich habe jetzt vor kurzem erst eine Anzeige oder hätte eine Anzeige kriegen sollen wegen Volksverhetzung, nur weil ich mich mit einer meiner Kettensäge am Baumarkt habe ablichten lassen. Und ich würde damit zur Gewalt aufrufen. Solche Leute gibt es ja immer wieder, die mich nicht besonders gerne mögen. Und die Presse schlachtet das halt auch immer noch besonders aus. Das tut weh. Ja, wenn man als eigentlich geachteter Arzt im Ort, der 30 Jahre und länger hier die ganzen Menschen gesund gemacht hat, sich um die Kinder gekümmert hat, um die alten Menschen gekümmert hat, dass es jetzt plötzlich Menschen gibt, die dir vor die Füße spucken. Ja?
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Aber Herr Krohn, was gab oder was gibt Ihnen die Kraft, trotz all dieses Erlebten und dieser Umstände weiterzumachen?
Ja, was heißt weitermachen? Du bist halt drin. Man hat dich halt reingeschubst irgendwo, nicht? Ich kenne das ja schon, weil ich ja schon seit 1987 ein Impfaufklärer bin. Ja? Viele sagen ja, wir sind Impfgegner oder Impfkritiker. Ich meine, es ist schwierig, wenn ich ein Nichtraucher bin, bin ich dann ein Rauchgegner oder ein Rauchkritiker. Wenn ich ein Antialkoholiker bin, bin ich dann ein Alkoholgegner oder Kritiker. Nein, ich bin ein gesundheitsbewusster Mensch. Und ich habe als Arzt eine Funktion, eine Vorbildsfunktion. Deswegen mache ich Impfaufklärung schon seit 1987 eigentlich. Und dadurch war ich schon immer im Fokus, weil ich eben ein anderer Arzt war als die impfenden Kollegen. Und ich habe mich mit der Thematik sehr, sehr tief beschäftigt. Auch mit der Schweinegrippe damals und die vor allen Dingen diese Pandemrix-Impfung, die man ja am Anfang genauso wie jetzt die Corona-Spritzen da als das Nonplusultra, als der Gamechanger und die Erlösung des Himmels quasi deklariert hat. Da bin ich quasi schon drin gewesen. Ich kannte es, im Fokus zu sein, einerseits als Impfgegner, als Impfkritiker, als Aufklärer, als der Homöopath, ja, der Andersdenkende. Also von daher gesehen war ich schon ein bisschen abgebrühter, muss ich sagen. Aber jetzt hat man uns in eine kriminelle Schiene gesteckt, reingeschubst. Und was bleibt dir jetzt anderes, als zu sagen, ja, ich gucke jetzt, dass ich da irgendwie wieder rauskomme. Ich kämpfe dagegen an, ich gehe nicht unter, wie unser Kollege Jens Bengen zum Beispiel, der Selbstmord begangen hat. Ja? Oder ein anderer Kollege, der das nicht überlebt hat, der einfach aufgrund dieser Demütigung und diese Enttäuschung, ja, einfach anhand von Krankheit dahingegangen ist. Ja? Das belastet brutal die Gesundheit. Also was bleibt uns anderes, als dagegen anzukämpfen? Ja? Oder aber den Schwanz einzuziehen und zu sagen, ja, ich habe Mist gebaut, Asche über mein Haupt, bestraft mich und damit lass gut sein. Weil wir haben keine Perspektiven. Die machen uns wirtschaftlich rund. Ja? Diese Gerichtstermine werden oftmals so frequent angesetzt. Es gibt Kollegen, die haben über 30 Gerichtstermine. Manche Kollegen werden sogar in Handschellen, in Ketten vor den Gerichtssaal geführt. Die sitzen in Untersuchungshaft schon seit über anderthalb Jahren. Manche Kollegen, die haben eine Razzia bekommen, da fliegt dir wirklich das Blech weg, die Haustüren aufgesprengt und vor die Kinder auf den Boden geschmissen. Und vor allen Dingen, aber wie gesagt, die Presse macht unseren Ruf kaputt. Ja? Wir können in dem Sinne nie wieder da, wo wir praktiziert haben, mit einem guten Gefühl wieder arbeiten. Also was bleibt dir, als entweder dagegen anzukämpfen oder unterzugehen? Ja? Ich bin halt jemand, der nicht untergehen möchte. Ich möchte dagegen ankämpfen, weil hier ein Riesenunrecht passiert, was auch immer noch gelenkt ist, obwohl die RKI-Files jetzt veröffentlicht worden sind, die uns absolut in unserem Handeln recht geben, mit allem, was wir gesagt haben. Da steht drin, Maske schützt nichts, Maske schadet, all das ist bekannt. Ja? Wir haben also recht gehandelt. Uns blieb gar nichts anderes übrig, als so die Berufsordnung unserer Ärzte zu folgen, unseren hippokratischen Eid Folge zu leisten, nämlich sich schützend vor unsere Patienten zu stellen. Wir dürfen keine Weisung schon gar nicht von Nichtmedizinern, also von Dritten, annehmen. Wir sind für das Wohl unserer Patienten verantwortlich. Folglich haben wir richtig gehandelt. Ja? Und dafür sollen wir bluten. Und damit deckelt man immer noch die wirklichen Straftäter. Der Fokus wird immer noch auf die bösen Ärzte, die Maskenatteste ausgestellt haben, gerichtet. Obwohl ja inzwischen bekannt ist, Maske hat nie auch nur irgendetwas gebracht. Siehe Schweden, wir haben Vergleichsländer. Ja, wir haben irrsinnig viele Studien, die die Schädlichkeit der Maske inzwischen auch belegen. Also nicht nur die Unwirksamkeit, sondern vor allen Dingen die Schädlichkeit der Maske auch belegen. Über 2000 Studien gibt es da inzwischen, auch peer-reviewte Studien, Meta-Analysen, die das ganz klar belegen. Aber es wird halt nicht transportiert, weil damit müssten sie uns Recht geben. Und das ist eben nicht im Sinne des Regimes.
Das führt mich zur nächsten Frage, die Sie schon ein bisschen zwischen den Zeilen auch beantwortet haben. Würden Sie heute, in dem Wissen, welche Konsequenzen Sie erwarten oder Ihnen drohen, wieder so handeln, wie Sie es getan haben?
Ja, weil es meinem ärztlichen Ethos entspricht. Ich bin für meine Patienten ein Schutzfaktor. Ich bin der Anwalt meiner Patienten. Ich meine, ich bin ja zudem noch Homöopath und wir haben in unserem Organon für Heilkunde haben wir noch einen Paragraphen, der da lautet, der Arzt ist zugleich ein Gesundheitserhalter, wenn er die Krankheit erzeugenden bzw. unterhaltenden Dinge erkennt und vom Patienten fernzuhalten weiß. Maske schützt nicht, Maske schadet. Ja? Wenn ich jetzt eine Operation mache und vielleicht viel quatsche dabei, was Chirurgen halt nun mal so machen, dann ist die Gefahr, dass meine Spucke in den offenen Bauch hinein oder in den offenen Brustkorb hinein tropft. Dafür trägt man Maske. Das sind aber nur diese OP-Masken und die sind so locker, dass man eben nicht im OP-Saal vor lauter Atemnot umfällt. Ja? Im OP-Saal wird keine FFP2-Maske getragen. Ja? Mhm. Also wenn ich das weiß, Maske schützt nicht, Maske schadet. Und wenn ich weiß, vor allem wie Kinder unter dieser Maske gelitten haben, erübrigt sich die Frage von alleine, ja, natürlich würde ich so wieder machen. Mhm. Ja, weil es mein Job ist oder war. Ich bin ja jetzt berufsunfähig.
Herr Krohn, vielleicht noch einmal zurück zu diesem Tag, an dem Sie ungebetenen Besuch bekamen. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie hat sich das damals abgespielt? Waren Sie irgendwie darauf vorbereitet? Wer war hier im Haus? Wie haben Sie sich gefühlt dabei?
Ja, also ich war Gott sei Dank alleine zu Hause, weil ich glaube, dass mein 10-jähriger Sohn das nicht so leicht verkraftet hätte. Um 6 Uhr in der Früh kamen sie und haben dir fast die Haustüre eingeschlagen. Vor lauter Lärm gehst du dann natürlich runter und schaust, was ist da los? Und ich habe dann eben meinen Fuß vor die Türe gehalten und habe aufgemacht. Ich habe gesagt, ja, Polizei, seid ihr jetzt die russische Mafia, die jetzt hier bei unserem Kabarett da sich die Uniform ausgeliehen hat? Ich möchte gerne erstmal ihren Dienstausweis sehen und auch den Durchsuchungsbeschluss. Nein, sie machen jetzt die Türe auf. Und dann sage ich, nein, ich möchte erst den Durchsuchungsbeschluss sehen. Ja? Nein, sie machen jetzt die Türe auf. Und der Druck auf die Türe wurde immer größer. Da war ein 2 Meter Schrank da draußen davor gestanden, schwerst bewaffnet, ein großes Arsenal von Menschen da draußen. Und Ja, und die haben mich dann mehr oder weniger quasi in mein Wartezimmer reingedrückt. Sie wollten mir in meinem Haus eine Maske aufzwingen, was ich gesagt habe, ich werde mit Sicherheit in meinem Haus keine Maske tragen. Ja, überhaupt, das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Und dann haben sie mich in meinem Wartezimmer festgehalten. Ja, wie gesagt, ich hätte eigentlich einen Anwalt rufen dürfen. Das habe ich einen Fehler gemacht, weil ich eben mein Telefon in der Hand hatte und gesagt habe, ich rufe jetzt meinen Anwalt an. Nein, sie rufen niemanden an. Dadurch hat er gesehen, dass ich mein Handy in der Hosentasche hinten hatte. Und das haben sie mir dann auch noch weggenommen. Sie haben zwei Handys mitgenommen, zwei Laptops mitgenommen, Festplatten mitgenommen, Steuerordner mitgenommen. Ja, sogar aus meiner Privatwohnung oben hat man noch Patientenbriefe mitgenommen, die dort auf der Anrichte lagen, die ich geöffnet schon, aber noch nicht wirklich gelesen habe. Ja, selbst oben in einer vermieteten Wohnung sind sie eingedrungen. Die Scheune haben sie durchsucht, die Garagen durchsucht. Man muss sich das wirklich geben. Ja. Was suchen die? Was suchen die? Ja? Also hätte mich nicht gewundert, wenn die noch irgendwo, weiß ich, wie ein Kinderporno in meiner Garage gefunden hätten oder ein Tütchen Kokain da draußen in meiner Scheune, um mich irgendwie dingfest zu machen. Ja? Keine Ahnung, keine Ahnung. Also man fühlt sich wirklich wie ein Schwersterrorist. Und das setzt schon zu. Ich sage ja, Gott sei Dank war ich alleine an diesem Morgen, weil mein Sohnemann hätte das, glaube ich, nicht so leicht überlebt. Ja.
Weil Sie gerade Ihren Sohn erwähnen, der hat ja sowieso schon Schaden genommen von einer Begebenheit, die sowieso auch schon um die Welt gegangen ist, ja. Als Sie mit ihm auf den Schultern bei einer Demonstration wirklich geschubst wurden von Uniformierten.
Zweimal von einem Polizisten sind wir geschubst worden. Und ich habe ja nur nach dem Einsatzleiter gefragt und der sagt, hier gibt es keinen Einsatzleiter und schubst mich. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, was das soll und ob er mir nicht den Einsatzleiter benennen kann, weil man meine Kollegin abgeführt hat. Und dieses Bild oder dieses Video ist halt wirklich um die ganze Welt gegangen und sogar, dass das Jugendamt hier eingeschaltet worden ist wegen Kindeswohlgefährdung. Mein Anwalt hat mir geraten, ich soll da bloß keine Anzeige gegen diesen Polizisten erstatten, weil am Ende wird es noch so gedreht, dass ich ihn in Lebensgefahr gebracht hätte, weil ich keine Maske auf hatte im Freien. Ja? Also das ist eingestellt worden. Die Polizei wird ja bei sowas sehr äußerst selten als Straftäter oder Straftaten im Amt geahndet. Mhm. Ja, das war nicht schön, nicht? Also.
Und wie muss man sich das vorstellen? Was ist dann weiter passiert? Also es wurde hier gesucht, wahrscheinlich hat es Stunden gedauert, bis man wieder abgezogen ist. Ja. Und wie sind Sie dann zurückgeblieben oder was hat man Ihnen dann gesagt? Ja, wie muss man sich das vorstellen, so eine Situation?
Ich hatte dann um 8 Uhr ja Sprechstunde, bis dahin waren sie fertig. Und die saßen hier wirklich auf meiner Praxisliege und hinter meinem Schreibtisch. Ich durfte mir mal was zu trinken holen, aber nur in Begleitung dieser Bramme da, nicht? Und dann haben die hier auf meine Anrichte gefläzt, ja, also wirklich unglaublich. Und auf meinem Schreibtisch haben sie, die haben ein Durcheinander hier hinterlassen, es war wirklich nicht zu fassen. Ja. Und was bleibt, wenn die abziehen? Ich saß hier zitternd, ja, und meine Patienten kamen und diese Anspannung auch, bin in Tränen ausgebrochen, weil du fühlst dich ja wirklich wie, das kann man gar nicht beschreiben.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Sie sind ja aufgrund dessen und aufgrund dieser Ereignisse und dieses Erlebnisses, haben Sie Berufsverbot oder wie kann man das nennen?
Also ich hatte ein 13-wöchiges Berufsverbot. Das hat aber nur deshalb so lange gedauert, weil der liebe Staatsanwalt, als er das Berufsverbot ausgesprochen hat, in Urlaub gefahren war. Und es hieß, die Akte sei raus. Die Akte war aber 2,5 Meter, ja, also 3-4 große Umzugskartons voll. Und es hieß, die sei raus, aber die war dann nach 3 Wochen, als er aus dem Urlaub zurückkam, immer noch unter dem Postausgang, weil die niemand beauftragt hatte wurde, Zeit. Es zur Post zu tragen. Ja. Mhm. Und bis mein Anwalt die dann endlich gekriegt hat und dann, das hat er eben dann gebraucht, bis wir dann 13 Wochen später mal das Berufsverbot wieder aufheben konnten, was ja unrechtmäßig war. weil ja eigentlich bei sowas eine Minimalstrafe gilt. Man hätte mir nur ein Verbot, Maskenatteste auszustellen, verhängen dürfen. Aber er hat mir ein Berufsverbot, komplettes Berufsverbot ausgehängt. Und einen Monat später dann eben sogar eine 15-monatige Kontensperrung. Die ist ja bis heute eigentlich sogar gesperrt. Nur habe ich inzwischen diese horrende Pfändungssumme zusammen, weil ich in München quasi mein Erbe an meine Kinder, eine Immobilie, verkaufen musste, damit ich auch wieder eben liquide war, damit mein Konto eben oberhalb dieser Pfändungssumme kam. Und also wie gesagt, diese wirtschaftliche Schädigung, die man uns da aufdrückt, das ist schon Wahnsinn. Vor allen Dingen auch die Kosten der Anwälte.
Ja, ja, aber abgesehen davon geht es ja auch nicht um Ihren Beruf, sondern es geht um Ihre Berufung. Und Sie können ja aufgrund dessen jetzt als Arzt nicht mehr praktizieren, weil Sie auch berufsunfähig geworden sind durch dieses Erlebnis.
Ja. Ja, wohl wissend auch, dass es einfach tatsächlich auch Zweit-, Dritt-, Viert-Razzien gibt bei Kollegen. Ja. Selbst in der Abwesenheit, Dr. Carola Javid-Kistel, die ja nach Mexiko ausgewandert ist inzwischen, die hatte ja sogar 3 Razzien, ohne dass sie dabei war. Sie war in Mexiko. Ja. Hat man einfach ihre Praxis nochmal gefilzt und nochmal gefilzt. Ja. Und ich kann mir das für meine Familie, möchte ich das nicht mehr. Ja. Weil, wie gesagt, ich glaube, mein Sohnemann wird daran zerbrechen, wenn hier nochmal eine Razzia stattfinden würde, weil die laufen ja nicht zimperlich ab. Mhm. Ja.
Herr Krohn, wovon leben Sie jetzt?
Ja, im Grunde jetzt durch endlich nach 3 Jahren die anerkannte Berufsunfähigkeit kriege ich jetzt endlich meine ärztliche Versorgung, aber in der ganzen Zwischenzeit tatsächlich von den Geldern meiner Frau, beziehungsweise wir sind ja noch Musiker, und machen wunderschöne Musik. Und meine Frau ist halt Sängerin und Pianistin. Und von Konzerten leben wir halt. Nicht? Das ist aber minimal im Vergleich zu dem, was ja hier dieser ganze Kostenapparat gekostet hat. Ich meine, inzwischen habe ich es ja komplett runtergefahren. Und von den Hilfsgeldern, die wir über den Weißen Kranich bekommen haben. Der Weiße Kranich ist ein Hilfswerk, ein Verein, ein Förderverein für Ärzte in Not, den wir geschaffen haben, eben genau für solche Fälle, weil wir eben wissen, die nehmen dir den Computer, die nehmen dir die Handys, das ist die Erstversorgung, du musst dir einen neuen Computer kaufen, ein neues Handy kaufen, um überhaupt wieder in die Außenwelt Kontakte zu haben. Du musst vielleicht eine Kaution hinterlegen, um auf freien Fuß zu kommen. Du musst eine Anwaltskosten bezahlen, wenn du keine Rechtsschutzversicherung hast, ja. Dafür haben wir das Ärztehilfswerk Weißer Kranich geschaffen. Und die haben mich in den 15 Monate Kontensperrung tatsächlich am Leben erhalten.
Ja. Nun wissen wir ja um die RKI-Files, die da jetzt herausgekommen und die Erkenntnisse, die es dadurch gibt. Wie kann es sein, dass die Behörden, das Establishment immer noch weitermacht, obwohl ja eigentlich mittlerweile bewiesen ist, dass sie im Unrecht waren?
Also meine Vermutung ist die, da findet keine Aufarbeitung statt, weil diejenigen, die dadurch verurteilt würden, die haben ja die Anordnung gegeben. Und die sitzen immer noch am Hebel. Das sind unsere Politiker, allen voran unser lieber Jens Spahn, der ja einen Milliarden-Maskendeal da über den Zaun gebrochen hat und sich, weiß der Geier, wie eine Villa finanzieren konnte, aus welchen Geldern eigentlich. Sei es dahingestellt, ich möchte diesem Mann überhaupt nichts unterstellen, aber hier sind Schmiergeschäfte gelaufen, die ohne Ende sind. Und hier, das ist ja nicht nur ein eben Schmiergeldaffären, sondern hier geht es ja um wirklich um Nötigung, um Körperverletzung bis hin zum Tod. Es sind Menschen unter der Maske gestorben. Ja? Und das ist natürlich ein hoher Strafbestand und die decken sich gegenseitig. Deswegen sind auch die Richter, die zum Beispiel Maskenpatienten verurteilt haben mit hochgradigem Asthma und einem Attest von mir jetzt zu hohen Geldstrafen, die haben sich ja schuldig gemacht. Sie decken damit Verbrechen.
Ja? Glauben Sie, dass es jemals zu einer ordentlichen Aufarbeitung kommen wird?
Solange die Politik so fest im Sattel sitzt, wie sie es noch ist, aber der Wind weht ja anders inzwischen, ja? Das sieht man ja auch an unseren Wählern, ja. Unsere Wähler wählen die Partei, die als einzige die Aufklärung gefordert hat, von Anfang an. Ja? Auch wenn viele damit nicht einverstanden sind. Und deswegen hat man ja jetzt auch diese Demos gegen rechts, weil man sagt, AfD ist rechts. Aber die AfD war die einzige Partei und die Basis noch, die einzige Partei, die hier wirklich gesagt hat, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Die von Anfang an gesagt haben, Leute, hier läuft was völlig aus dem Ruder. Ja? Das ist einfach falsch. Wissenschaftler wurden nicht mehr gehört, Ärzte wurden nicht gehört, sie wurden sogar kriminalisiert. Ja? Diese Partei, wenn an die Macht kommt, Macht ist ein blödes Wort, also wenn diese Partei dann wird sich der Wind drehen, politisch, hoffe ich. Mhm. Ja? Und dann werden die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. Und es fängt ja jetzt auch schon an. Im Ausland sehen wir es ja schon. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass jetzt die ganzen Corona-Prozesse, die gelaufen sind, alle Strafverfahren, die gelaufen sind, rückabgewickelt werden müssten. Alle Strafzahlungen müssten rückabgewickelt werden. Alle Urteile, die gesprochen worden sind, müssten rückabgewickelt werden. Und vor allen Dingen fordere ich für die Ärzte einen Schadensersatz. Weil mir ist dadurch, dass ich berufsunfähig geworden bin, und auch die Rufschädigung, Schmerzensgeld und so weiter, ein Riesenschaden entstanden.
Nun ist es ja so, dass ganz bestimmt viele Patienten Sie auch vermissen als Arzt. Haben Sie die Hoffnung, Herr Krohn, dass Sie eines Tages vielleicht doch wieder praktizieren können?
Vielleicht kann das eines Tages wieder so sein, ja. Ja. Aber derzeit sehe ich es nicht, weil einfach diese Politik weiterhin so macht. Und weil ich ja mit allem, was ich mache, ja, ich bin Homöopath. Die sind ja jetzt auch dabei, die Homöopathie zu verbieten. Wir müssen ja Angst haben, dass wir vielleicht auch irgendwann mal verknackt werden, nur weil ich Kügelchen verschrieben habe. Ja? Also ja, es gibt hier in Landsberg einen Apotheker, der hat meine Rezepte mit Bronchikum-Hustensaft, also einen pflanzlichen Hustensaft, nicht mehr akzeptiert. Gehen Sie zu einem richtigen Arzt. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Krohn akzeptieren wir nicht. Als wenn ich mein Leben, ja, wie viele Menschen ich mein Leben lang krank geschrieben habe. Ja, hier in der Praxis untersucht. Also ich habe nie jemanden krank geschrieben, wenn der nicht wirklich da war. Ja.
Abschließend zu diesem schönen Interview meine Frage. Herr Krohn, was ist Ihnen das Allerwichtigste im Leben?
Dass wir für unsere Kinder endlich eine bessere Aufklärung haben, ein besseres Morgen schaffen. Dass dieser Wahnsinn mit diesen ganzen Impfgeschäften und diese ganze Quälerei unserer Kinder, diese ständige Krankmachung unserer Kinder, dass das endlich aufhört. Vor allen Dingen, dass die Eltern wieder etwas selbstbewusster werden und kämpferischer werden, eben in ihre Löwenmama oder Löwenpapa-Funktion zurückgehen und sagen, es reicht mir jetzt. Diese Pharmaindustrie, die hier die Genexperimente an uns gemacht hat, ist die gleiche Pharmaindustrie, die Masern, Mumps, Röteln, Tetanus, Polio-Impfung verordnen. Wie kann man denen nur überhaupt noch glauben? Also ich wünsche mir für unsere Kinder eine schöne neue Welt.
Herr Krohn, danke für das schöne Gespräch.
Gerne.